Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Donnerstag, dem 24. April 2025, mit der neuen gedruckten Weltwoche. Sie beschäftigt sich mit dem Thema, das einfach nicht aus den Schlagzeilen verschwinden will, weil die Faszinationskraft offensichtlich größer ist als die Berichterstattung über diese Institutionen in letzter Zeit haben vermuten lassen. Die Rede ist vom Vatikan, die Rede ist vom Papst und man hat das Gefühl, als gäbe es kein anderes Thema mehr. Das bewegt, das scheint die Leute zu faszinieren und auch wir widmen uns der Persönlichkeit des verstorbenen Papstes, Papst des Friedens. Ich würdige ihn für die Interventionen, auch die Widerspenstigkeiten dieses argentinischen Pontifex. Etwas kritischer ins Visier nimmt Franziskus mein Kollege Matthias Matussek. Und hinter den Kulissen im Vatikan rumort es vernehmlich, da hat Franziskus ja nicht nur Freunde gefunden, ganz im Gegenteil, Kritiker, Gegner werfen ihm vor, ein Schreckensregime, ein Regime der Angst aufgezogen zu haben. Kardinäle wurden kalt gestellt, einfach abserviert, was neu sei, da in dieser etwas byzantinischen Hierarchie des vatikanischen Systems. Also die Skeptiker oder eben die Kritiker von Franziskus stellen den Vorwurf in den Raum, dass eben der südamerikanische caudillohafte Führungsstil, ein gewisser Autokratismus, Einzug gehalten habe. Und jetzt werde man sehr gespannt abwarten, wie sich da der Vatikan in Zukunft verhalten wird, welche Akzente, welchen Schwerpunkt er durch die Papstwahl setzen werde. Es gibt da auch schon Personalien, die hoch umstritten sind. Zum Beispiel ein Kardinal, davon berichtet bei uns Nicolas Farrell, unser Autor, ist möglicherweise dann gar nicht zugelassen oder doch, wurde eben auch an den Rand gedrängt von der jetzt ihres Oberhaupts beraubten Regierung gewissermaßen. Also da für Außenstehende sehr schwer zu beurteilen. Auf jeden Fall machiavellistische Machtinteressen laufen da gegeneinander. Franziskus Würdigung eines außergewöhnlichen Kirchenoberhaupts aus unterschiedlicher Perspektive in dieser Zeitung. Meloni verzaubert Trump, Italiens Premierministerin ist Europas neue Anführerin. Nicolas Farrell mit einer Würdigung der Premierministerin Italiens. Selbstzensur beim Staatsfunk, die Affäre um den Kommunikationschef von Bundesrat Jans treibt immer seltsamere Blüten. Sie erinnern sich, es geht da um eine Arbeit, die hätte gemacht werden sollen an einem Zürcher Gymnasium. Dann gab es Einspruch von Seiten des Porträtierten von Bundesrat Jans, Eingriffe und am Schluss eine geschwärzte Arbeit. Das sieht alles ziemlich unschön und unerfreulich aus. Mittendrin der politisch belagerte Bundesrat Beat Jans. Tag der Befreiung, hat Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen? Das fragt Hubertus Knabe und Christoph Mörgeli beschäftigt sich mit der Frage bzw. verneint sie schon, die Schweiz braucht eben kein Bundesverwaltungsgericht. Dies ausschnittweise ein paar Themen in unserer heutigen Ausgabe. Schwere Vorwürfe gegen Klaus Schwab, jetzt wehrt sich der WEF-Gründer. Ja, der Rücktritt des Gründers des World Economic Forum sehr rasch über Ostern kommuniziert, hat eine Vorgeschichte, die ich Ihnen gestern noch vorenthalten habe, und da mea maxima culpa. Ich habe nämlich nicht ins Wall Street Journal geschaut, bevor ich die Schweizer Sendung gestaltet, aufgezeichnet habe, und dort sind durch einen anonymen Whistleblower Vorwürfe geäußert worden gegen Klaus Schwab und seine Frau Hilde. Die hätten da das World Economic Forum auch für private Zwecke missbraucht. Man habe da Geld abgezweigt, Spesen verrechnet. Es geht, wenn man die Details anschaut, gemäß dem, was da verruchbar geworden ist, geht es eigentlich um, soweit man das beurteilen kann, um Kleinigkeiten, dass da Massagen in Hotels bei Geschäftsreisen nicht ordnungsgemäß abgerechnet oder später zurückgezahlt werden, dass auf einer Liegenschaft des World Economic Forum die Familie Schwab auch schon für private Zwecke Räume benutzt habe. Auch dies sehr, sehr schwierig von außen das zu beurteilen. Klaus Schwab, der WEF-Gründer, bestreitet alles vehement, droht auch mit Klagen, sollten diese rufschädigenden Aussagen verbreitet werden. Da ist er jetzt selber in die Offensive gegangen. Die Neue Zürcher Zeitung berichtet, will gehört haben, es gebe sogar ein Hausverbot gegen den Gründer des World Economic Forum. Sehr, sehr schwierig. Offensichtlich ist man sich da auch uneins in den Führungsgremien zwischen Klaus Schwab, dem Zurückgetretenen, und eben den jetzigen Exponenten. Hier gilt es immer wieder daran zu erinnern, an die gute alte Unschuldsvermutung in dubio pro reo. Zuerst einmal abklären, bevor man da aus der Hüfte schießt. Die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung. J.D. Vance, der amerikanische Vizepräsident, droht mit Rückzug aus den Ukraine-Friedensgesprächen. Die Amerikaner hätten hier offenbar ein Verhandlungsangebot unterbreitet. Allerdings platzte ein Gipfeltreffen, ein vorgesehenes Gipfeltreffen der Außenminister in London. Ich habe gestern in der internationalen Ausgabe schon darüber gesprochen, dass sich Präsident Zelensky querstellte gegen alle Gebietsabtretungen. Also der hält an dem Plan fest, den er damals im Oktober 2021 mit dem amerikanischen Außenminister Anthony Blinken vorgezeichnet hat, nämlich, dass die Ukraine alle russischen oder russisch besetzten Gebiete wieder zurückholen soll. Und das ist natürlich eine Forderung, die militärisch machtmäßig gar nicht durchsetzbar ist, völlig unrealistisch. Und wenn er darauf beharrt, gibt sich Zelensky eigentlich als jemand zu erkennen, der nicht kompromissfähig und kompromisswillig ist. Natürlich vor dem Hintergrund der Schwierigkeit, dass kein Präsident freiwillig gerne Land abtritt, aber manchmal, wenn man eben in eine Konfrontation hineingeraten ist mit einem anderen Land, dann bleibt einem zum Teil nichts anderes übrig, weil alles andere wäre Selbstmord oder die Heraufbeschwörung von noch größerem Unheil. Also hier nach wie vor dezidierte Opposition aus der Ukraine. Die Zelensky-Regierung stellt sich dagegen und die Amerikaner verlieren die Geduld. Da ist die Perspektive, dass wenn sich die Amerikaner zurückziehen, da müssten ja die Europäer dann die Regie übernehmen. Das heißt, sie könnten dann nicht mehr aus dem Schmollwinkel einfach kritisieren, was die Amerikaner machen oder nicht fertigbringen. Wäre vielleicht gar nicht die schlechteste Position hier für die EU, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Zum Thema Krieg, Missverständnisse, falsche Einschätzungen und dann auch die Unfähigkeit, einen als falsch durchschauten Krieg wieder zu beenden. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Frederick Logwall von der Harvard University. Er hat ein absolutes Standardwerk zum Vietnamkrieg geschrieben, «The Embers of War», ein mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnetes, wirklich ganz herausragendes, tolles Buch, das die Vorgeschichte zeigt, auch die tragische Verwicklungsgeschichte des Vietnamkriegs, beginnend schon 1919 bei den Friedensverhandlungen in Versailles nach dem Ersten Weltkrieg. Und wir haben intensiv darüber uns unterhalten, wie es eigentlich möglich war, dass die damaligen US-Regierungen, es waren ja mehrere, trotz ernsthaften Zweifeln es einfach durchgezogen haben. Einen Kurs, den man zusehends als falsch durchschaut, denn wir haben natürlich auch die Lektionen des Vietnamkriegs anzuwenden versucht auf die heutige Situation mit Russland, Ukraine, Europa, Amerika, alle Seiten, auch China. Wirklich interessant, eine ausführliche Konversation und wirklich in der Tiefe sind wir da graben gegangen, vor allem auch der Harvard-Professor Logwall kann Ihnen das Buch empfehlen, dringend. Für alle, die sich dafür interessieren, natürlich für diese Thematik, aber eben auch darüber hinaus. Man kann weiterreichende Schlüsse gewinnen und etwas lernen, aber dann natürlich auch das Interview, das hier wirklich Intensität, in großer Ausführlichkeit diese Fragen abhandelt. EU-Vertrag verdreifacht Schweizer Kosten für Mobilitätsprogramm, Forschungsprogramm Erasmus Plus. Die Teilnahme an dem EU-Bildungsprogramm Erasmus Plus kostet die Schweiz bei einer Assoziierung ab 2027 gut dreimal so viel wie die bisherige nationale Lösung. Merken Sie etwas? Es geht doch einfach bei diesen EU-Verträgen der EU vor allem ums Geld. Die haben ja leere Kassen und sie brauchen Geld und sie machen immer mehr Schulden und wollen immer mehr Geld ausgeben für den Green Deal, hunderte von Milliarden jetzt für diese Rüstungsprogramme, hunderte von Milliarden. Ja, woher soll denn das Geld kommen, wenn sie in Deutschland schon im dritten Jahr in Serie in einer Rezession stecken? Woher soll denn das Geld kommen? Darum umso verzweifelter geht man auf die Portemonnaies der Schweizer los. Das sind beträchtliche Summen. Um im Jahr 2027 an Erasmus Plus teilzuhaben, müsste die Schweiz 18,1 Millionen Euro, rund 170 Millionen Euro Schweizer Franken, bezahlen, wie Unterlagen der Europäischen Kommission zum Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union über die Teilnahme zu entnehmen war. Der Bundesrat strebt eine solche Assoziierung an, wie er zu einem früheren Zeitpunkt mitteilte. Ja, das Geld kostet, das Geld dürfen dann die Steuerzahler berappen. Schweizer Bundesräte auf Achse Ignazio Cassis an der Weltausstellung in Japan mit einem schweizerischen Pavillon von Heidi zu Hightech. Ja, da lässt man sich auch nicht viel Neues einfallen, wobei Heidi an sich interessant, das große der große Migrationsroman über Heimweh, noch ein Schlüsselbuch zum Verständnis der Völkerwanderungen. Ja, die Heidi wird eben unglücklich, als sie da in Deutschland plötzlich da in fremder Umgebung leben muss. Und man kann sich dann vorstellen, dass eben diese Entfremdungseffekte, die da schon das Bergmädchen Heidi aus der Schweiz zu spüren bekommt, wie geht das dann erst einem Afghanen, der da über Hunderte und Tausende von Kilometern in die Schweiz kommt. Man kann eben Leute nicht einfach verwurzeln, wie Schachfiguren auf dem Blatt herumschieben und sagen, doch, doch, wir schaffen das, wir können die integrieren. Nein, man kann sie eben nicht integrieren. Man muss Heidi lesen, um ein Gefühl wieder zu bekommen für so ganz wesentliche, elementare Wahrheiten im Zusammenhang mit Migration. Also Bundesrat Ignazio Cassis in Japan und Bundespräsidentin Keller-Sutter und Guy Parmelin nehmen teil an der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Die Hoffnung geht dahin, dass man auch den amerikanischen Präsidenten treffen können. Der nächste asylpolitische Streit steht bevor. Der Bundesrat will der EU entgegenkommen und möglicherweise mehr Asylsuchende aufnehmen. Ja, Bundesrat Jans mit einem Vorstoß jetzt in den Kommissionen, die das allerdings kritisch sehen. Der Bundesrat möchte, dass sich die Schweiz am sogenannten Solidaritätsmechanismus beteilige. Das heißt, dass die Länder, die eben als EU-Außenstaaten viele Anlandungen haben, aus Afrika etc., dass die mehr ihrer Migranten, ihrer sogenannten Flüchtlinge verteilen können an andere Länder. Und die Schweiz geht jetzt da nach vorne. Bundesrat Jans will vorpreschen, um da noch mehr Leute zu holen. Das ist einfach absolut verantwortungslos, was da passiert. Die Schweiz hat so viele Migranten aufgenommen wie kein anderes Land in der Europäischen Union in den letzten 25 Jahren. Eine Ausnahme könnte sein Luxemburg, eine Art erweiterter Stadtstaat mit auch enorm hoher Zuwanderung, aber die Schweiz pro Kopf der Bevölkerung deutlich höhere Zahlen als Deutschland, Österreich, andere. Wir haben höhere Zuwanderungszahlen als die Vereinigten Staaten von Amerika pro Kopf oder Australien. Aber eben Maßlosigkeit ist das neue Maß. Unmaß ist das Maß der Berner Politik. Dann lesen wir, Fotografieren verboten. Parteien können Verträge mit der EU einsehen unter strengen Auflagen. Also diese tausendseitigen Kompendien da, diese neuen EU-Verträge, diese riesigen Gewaltziegelsteine, unter denen die Schweiz dann begraben werden soll, die dürfen jetzt besichtigt werden, ausgewählt, handverlesen von der SVP Magdalena Martullo, die EU-Dossier-Verantwortliche und Fraktionschef Thomas Eschi. Was soll diese partielle Geheimniskrämerei. Entweder man macht etwas transparent oder man macht es nicht transparent. Die Gefahr besteht dann einfach, dass es so eine Art Halbtransparenz gibt. Diese Geheimniskrämerei, sie ist mir suspekt, meine Damen und Herren. Der Leiter des Zürcher Theaters, Rigi Blick, geht wegen der städtischen Subventionspraxis vor Gericht. Er sagt, Nachhaltigkeit und Inklusion sind keine künstlerischen, sondern politische Maßstäbe, meldet die Neue Zürcher Zeitung. Daniel Rohr kritisiert, um Subventionen zu erhalten, müsse er sein Programm künftig so gestalten, dass er die Kriterien des Fördersystems erfülle mit Nachhaltigkeit und Inklusion. Gut, das ist interessant, dass sich jetzt also auch in der Kulturszene die Leute aufstehen gegen die offenkundige Politisierung der Subventionspolitik mit eben bühnenfernen Kriterien wie Inklusion oder Nachhaltigkeit. Die Wahrheit ist natürlich, dass dieses Subventionsregime von Anfang an zutiefst politisch immer war. Ist ja klar, wer zahlt, befiehlt. Und wenn eben diese Woke- und Inklusions- und Nachhaltigkeitsideologie tonangebend Mode ist, ja dann muss man eben das bringen, damit man Geld bekommt. Und die Übertreibung und die Absurdität jetzt eben dieser politischen Überfrachtung der staatlichen, behördlichen Kulturpolitik, die gibt jetzt immerhin auch in Kulturkreisen zu reden und sogar Anlass zu Protest. Grundsätzlich sind das natürlich auch gute Zeichen, dass sich etwas in die richtige Richtung entwickelt. Merken wir übrigens auch in den Medien. Ich stelle immer wieder mit Freuden fest, dass vieles, was wir in der Weltwoche hier gebracht haben, Themen, Ansätze, Betrachtungsweisen, vor allem eben die Welt nicht einfach nur mehr ausschließlich aus der amerikanischen, sogenannten westlichen Brille zu betrachten, sondern chinesische, russische, andere Gesprächspartner und Gewährsleute auch einzubeziehen, um da eine andere Perspektive zu bekommen. Das machen jetzt auch andere Zeitungen hier. Und das ist eine gute Nachricht, dass sich das hier öffnet. Natürlich, es gibt dann immer noch die Inquisitoren, die von einem verlangen wollen, dass man nur noch eine Seite beispielsweise in einem Konflikt beleuchtet, dass man nur noch den Ukrainern zuhören soll und keinesfalls russische Quellen, weil das ist ja alles Propaganda. Meine Damen und Herren, im Krieg ist alles Propaganda. Und wenn einer behauptet, nur eine Seite betreibe Propaganda, dann betreibt er selber Propaganda. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz für den Moment. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich melde mich gleich zurück mit der internationalen Ausgabe. Die Themen berühren sich, aber es gibt dann eben immer wieder andere Akzente hier hervorzuheben. Bis gleich.